Aber wirklich bei den großen Wettkämpfen, wo es um Ruhm und Ehre geht, wo natürlich der Druck auch nochmal was ganz anderes und auch eine ganz andere intrinsische Motivation und auch von außen natürlich viel mehr kommt und auch mit reinspielt, da muss man sich wirklich so ein bisschen zügeln und muss eher in die andere Richtung arbeiten, als sich selbst irgendwie zu pushen. Und das ist mir wirklich gut gelungen eigentlich.
We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Ja, Julian, schön, dass du da bist heute, dir hier die Zeit genommen hast und wir ein bisschen über deine Journey sprechen können, die letzten Jahre und vor allem natürlich auch so ein bisschen die mentale und personal Story hinter all dem, was man ja vielleicht nicht sieht, sozusagen auf Social Media oder bei Wettkämpfen. Von daher schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch gespannt. Das mentale Thema ist natürlich riesengroß und gibt natürlich als Profisportler da echt, echt viel, ja, womit man da auch mit dem Thema zu tun hat und was man alles machen kann. Bin gespannt, was du dazu fragst. Ja?
Yes. Du bist ja jetzt schon ein paar Wochen, Monate eigentlich natürlich schon wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison. Es ist quasi post-olympische Saison. Mit was für einer Einstellung, mit was für einem Mindset gehst du in so ein Jahr nach Olympischen Spielen?
Ja, gutes Thema. Olympia ist natürlich, man arbeitet da 4 Jahre drauf hin, dass das Ziel eines jeden olympischen Sportlers, eines jeden Sportlers. Und ja, es ist eine lange Zeit, wo man einfach extrem hart drauf hinarbeitet und irgendwann nach 4 Jahren ist es dann soweit, du musst die Leistung dann noch abrufen, wofür du so lange hart trainiert hast. Und entweder es klappt dann an dem einen Tag oder nicht und dann musst du wieder 4 Jahre warten. Also es ist schon krass eigentlich, wenn man mal so überlegt, was man alles reinsteckt in den Sport, was man an Schweiß, an Tränen, alles da reinballert und dafür tut. Und dann kommt es an einem Tag irgendwie darauf an und dann man hat alle 4 Jahre die Möglichkeit. Und das macht natürlich was mit einem und das ist natürlich auch mental extrem anstrengend. Und da fällt natürlich auch danach dann viel auch ab. Und bei mir war es bisher so, das war auch so ein bisschen nach der Europameisterschaft 2022, wo ich den Titel gewinnen konnte. Da ist dann relativ viel abgefallen und da bin ich so ein bisschen in auch eine Art Loch gefallen, würde ich sagen. Und das war dann einfach so eine krasse Hochzeit irgendwie, dass ich danach einfach erstmal meine Pause gebraucht habe. Ich habe erstmal Zeit gebraucht, um mich wieder, ja, wieder zu finden irgendwie und wieder dann auch Motivation zu schöpfen, irgendwie wieder auch in den Sport wieder zurückzukommen, ins Training zurückzukommen und auch irgendwie ja wieder neue Ziele zu finden, weil man hat ja so lange auf dieses Ziel hingearbeitet und dann kommt irgendwie, muss man erstmal wieder den Weg finden irgendwie. Und das hat bei mir teilweise auch mal ein bisschen länger gedauert und habe ich mal auch ein paar Monate Pause gemacht, die ich aber auch irgendwie so ein bisschen gebraucht habe. Jetzt nach Olympia war es auch wieder ein bisschen länger, aber nicht ganz so lang wie nach der Europameisterschaft. Aber ich habe das einfach gebraucht und das hat mir auch gut getan. Und ich konnte auch mein Körper gut regenerieren. Ich konnte mein Geist regenerieren, die Batterien aufladen und bin jetzt halt ein bisschen später, aber auch dann wieder mit voller Motivation. Nach der langen Zeit habe ich einfach wieder extrem Bock, wieder stark zu werden und wieder zu trainieren und habe auch wieder so mein Ziel für nächstes Jahr gefunden und dem strebe ich so hinterher und bin jetzt wirklich gut in die Vorbereitung eingestiegen und habe richtig Bock, ja, so stark und so gut zu werden wie noch nie und nächstes Jahr natürlich am besten alles zu gewinnen.
Ist dann gerade jetzt so, unabhängig davon natürlich auch, wie jetzt, sag ich mal, der Ausblick für dich ist, ist dann so zum Start von so einem potenziellen neuen olympischen Zyklus sozusagen dann am Anfang irgendwann dieser Gedanke präsent im Sinne von so, okay, jetzt muss ich das alles nochmal machen wieder die nächsten 4 Jahre?
Ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite, ja, darf man da gar nicht groß drüber nachdenken. Also theoretisch ist ja jedes Jahr an sich Fast dasselbe. Du trainierst den ganzen Winter extrem hart, baust dir die Grundlagen für den Sommer und dann hast du ein paar Monate lang Wettkämpfe, hast eine wunderschöne Zeit, wo du das zeigen kannst, wofür du so hart gearbeitet hast. Und dann kommt wieder die Vorbereitung und das, dieser Zyklus ist ja egal, welche Meisterschaften eigentlich sind, ist ja immer derselbe. Und da hangel ich mich dann auch so ein bisschen dran und da denke ich dann gar nicht groß drüber nach, was jetzt für eine Meisterschaft nächstes Jahr ist, sondern ich will einfach nur besser werden. Und das ist mein Ziel und da ist es dann eigentlich egal, ob es jetzt Olympia, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder was auch immer in der folgenden Saison kommt. Natürlich wäre es schöner, wenn man jetzt drüber nachdenkt oder es noch mal eine andere Motivation, noch mal ein bisschen mehr Motivation vielleicht, wenn man weiß, okay, nächstes Jahr ist Olympia und jetzt lege ich den Grundstein schon für nächstes Jahr. Das ist dann noch mal ein bisschen was anderes, aber an sich gebe ich immer alles und will, egal bei was irgendwie, mein Ziel ist es, weit zu werfen und in der Weltspitze ganz vorne dabei zu sein. Und wenn ich das bei einer großen Meisterschaft zeigen kann, ist natürlich noch mal schöner.
Tatsächlich ist es natürlich so, wahrscheinlich auch so von außen betrachtet, das wertvollste Mindset, was du haben kannst, so einfach runtergebrochen, so dieses, hey, ich will einfach nur weit werfen, im besten Fall immer noch ein Stückchen weiter und wenn es dann dazu reicht, von in der Welt dabei zu sein, umso schöner, dann ja. Natürlich auch den ein oder anderen Titel oder Medaille mitzunehmen. War das ein Mindset, das du von Anfang an hattest oder was sich auch entwickeln durfte bei dir?
Na klar, ist das so ein bisschen auch ein Lernprozess. Aber das hatte ich eigentlich schon immer so ein bisschen drin. Also ich kann mich da echt glücklich schätzen, was, denke ich mal, vom Mindset her angeht. Ich hatte noch nie das Problem, dass ich, gut, natürlich hat man auch ab und zu mal eine Scheißphase, wo man keinen Bock hat und das Training ist schwer, einem tut alles weh und so. Gibt's natürlich auch Hoch- und Tiefphasen, aber im Großen und Ganzen ist meine intrinsische Motivation schon immer sehr groß gewesen. Und hatte nie ein Problem jetzt, auch wenn es mal nicht so gut lief, irgendwie die Lust zu verlieren oder die Motivation zu verlieren, sondern bin eigentlich nach jeder Saison, nach einer gewissen Pause, bin ich wieder neu in die Vorbereitung eingestiegen. Ey, ich will jetzt erst recht, ja, ich will der absolut Beste sein. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch so ein bisschen gar nicht so schlecht, dass ich ein paar Mal Vierter geworden bin. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast oder so, dass ich bei Weltmeisterschaften zweimal Vierter geworden bin, bei Olympia Vierter geworden bin. Das ist natürlich ein sehr undankbarer Platz und das war natürlich auch ja nicht schön. Und das muss man auch erstmal irgendwie verkraften und einordnen. Aber im Prinzip habe ich da immer wieder Motivation draus geschöpft und habe dann mir gesagt, okay, dann lege ich halt noch ein Stückchen mehr drauf und gebe noch mehr Gas und dann erst recht sozusagen.
Ja. Glaube ich, vieles von dem, was du gesagt hast, speichere ich mal kurz so bei mir ein bisschen mental ab, komme auf jeden Fall nochmal auf ein paar Punkte dazu. Ich würde gerne diese vierten Plätze mal kurz so ein bisschen aufgreifen. Vielleicht natürlich jetzt auch gerade mit Hinblick auf Olympia. Ich gehe mal davon aus, du bist nicht mit der Zielsetzung oder Erwartungen zu Olympia gefahren, dass du Vierter wirst.
Mhm. Ja, ich darf man eigentlich gar nicht so sagen, aber ich bin echt froh, dass ich nicht Vierter geworden bin, sondern Sechster. nee, natürlich war der sechste Platz an sich nicht mein Ziel. Und ich habe absolut mehr erwartet und mehr erhofft und hatte auch mehr in mir drin. Aber Olympia ist halt was Besonderes so, ne? Und das ist halt ein Moment, auf den es ankommt und da muss alles zusammenpassen. Und es sind natürlich auch extrem viele äußere Faktoren, die mit reinspielen, die man auch nicht wirklich beeinflussen kann. Und da ist es dann natürlich auch ein bisschen ein Glücksfall, wie man mit der Situation klarkommt, wie man mit den äußeren Faktoren klarkommt. Man versucht sich natürlich darauf vorzubereiten. Aber in der Art kannst du es gar nicht vorbereiten. Also wenn man überlegt, man kann die Situation nicht schaffen, in der du in einem Stadion stehst mit 85.000 Menschen, die alle komplett eskalieren und du verstehst keinen, also es ist so laut, das kann man nicht vorbereiten, das kann man nicht nachvollziehen. Und das war so einer der Faktoren, der dann vielleicht doch ein bisschen was gemacht hat. Also ich würde schon behaupten, dass ich so fokussiert, so selbstbewusst, so ruhig wie noch nie gewesen war. Also ich war gefühlt extrem gut vorbereitet und auch mit einem perfekten Mindset meiner Meinung nach eigentlich in diesem Wettkampf drin. Und dann kam natürlich auch noch da hinzu, dass Ashad Nadim, der Pakistani, dann Einwurf vor mir olympischen Rekord geworfen hat. Und das war dann mein zweiter Versuch, wo ich geworfen habe. Den ersten Versuch bin ich einen Zentimeter, also fast noch nicht mal einen Zentimeter übergetreten. Und der Wurf war ziemlich weit. Mit dem hätte ich vielleicht sogar eine Medaille geholt. Ja, das hat einen natürlich dann so ein bisschen geärgert. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich mir jetzt mit einem relativ easy, technisch sauberen, guten Wurf so weit schon geworfen habe, dann lege ich halt noch einen drauf. Und dann ist es dann auch mit dieser Stimmung von dem Publikum und auch mit dem olympischen Rekordwurf von Ashad Nadim ist es dazu gekommen, dass ich einfach ja ein bisschen zu gepusht war, zu viel wollte. Und dann fehlt einem natürlich so ein bisschen die Lockerheit. Und das ist beim Sperrwurf extrem wichtig. Also wenn man da so ein bisschen zu viel will und dann ist man so ein bisschen angespannt und dann kommt man so ein bisschen zu viel in meinen geliebten Beast-Mode rein und versucht dann irgendwie mit Gewalt und Kraft zu werfen, aber das funktioniert nicht. Du musst filigran und technisch sauber und mit einer entspannten Länge werfen. Sonst gehen die Würfe nicht weit. Also man kann weit werfen, habe ich auch gezeigt. Es waren ja keine schlechten Würfe, nur die richtig weiten Würfe, die ich drauf gehabt hätte, die ich auch teilweise im Einwerfen gehabt habe und so, die konnte ich dann leider nicht zeigen, ja.
Ja, natürlich auch gerade der Faktor, glaube ich, super spannend. Vor allem für diejenigen, die jetzt vielleicht auch nicht so krass in der Speerwurfszene sozusagen drin sind und vielleicht von außen betrachtet natürlich denken, so ja, eigentlich, das ist doch in Anführungsstrichen eine Sportart, wo du quasi genau das brauchst, so diese fast schon Überspannung, so rohe Gewalt, übertrieben gesagt sozusagen. Und klar gehört auch viel Technik dazu, aber sozusagen je mehr du Power da reinstecken kannst und es wirklich sozusagen erzwingst, desto besser. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch zu sehen, hey, ja, natürlich brauchst du sehr viel Energie, aber es braucht eben auch dieses gewisse Maß an Lockerheit, damit du ja wirklich den Speer auch fliegen lassen kannst.
Genau, ja. Nee, es ist extrem. Also vor allem im Speerwurf, denke ich, ist es sehr schwierig, weil du musst diese perfekte, es wird wahrscheinlich bei anderen Disziplinen und Sportarten ähnlich sein, aber du musst diese perfekte Mischung einfach finden zwischen wirklich wie ein Gestörter da drauf losrennen und alles reinlegen, aber trotzdem irgendwie total entspannt und locker bleiben. Also das ist ein sehr schmaler Grat, den man da finden muss. Und theoretisch ist es auch so, dass die Körperhälften auch nochmal anders agieren müssen. Also theoretisch, das, was ich mit der Lockerheit gesagt habe, das sollte den Oberkörper betreffen und der Beast Mode sollten die Beine machen. Und diese Kopplung muss man dann in der Situation hinbekommen und das ist natürlich nicht so einfach.
Ich glaube, kann allein jeder für sich mal zu Hause so ein Stück weit versuchen, einfach so irgendwie mit den Beinen wirklich so Full Power reinzugeben, während man im Oberkörper entspannt und locker bleibt, ein Stück weit.
Ja, genau. Gerne mal ausprobieren, ne?
Spannend. Wie schaffst du es für dich, vor einem Wurf genau diesen State zu erreichen, im besten Fall?
Na gut, man hat ja mittlerweile auch eine gewisse Routine. Ich denke meistens eigentlich gar nicht mehr so viel nach vor einem Wurf und sollte man auch, glaube ich, nicht. Ich bin da einfach im Flow, in meinem Tunnel. Ist auch oftmals so, dass ich nach einem Wettkampf gar nicht mehr so genau weiß, was überhaupt passiert ist, weil ich einfach so im Tunnel bin, so im Adrenalinrausch teilweise dann auch bin. Deswegen muss ich mich da auch immer so ein bisschen dann auch zur Ruhe kommen und beruhigen, so dass ich halt nicht zu viel, wie ich auch schon gesagt habe, zu viel gepusht bin, Adrenalin habe und dann auch schön und sauber werfen kann. Aber im Prinzip geht man natürlich den Wurf immer wieder durch, auch zwischen den Versuchen. Man überlegt sich, okay, wo will man drauf achten? Was kann man noch besser machen? Und es sind meistens so Kleinigkeiten und es geht dann eher so auch nach Feeling einfach. Wie hat sich der Wurf angefühlt und wie sollte es sich anfühlen? Und dann sind das so, geht es gar nicht mehr um Technik, sondern um ein Gefühl, wo man sich nachrichtet und in die man das man anstrebt.
Du hast vorhin gesagt, dass jetzt sozusagen natürlich rückblickend in Paris für dich einfach ein Stück weit dann zu viel war, was du gewollt hattest, auch durch beispielsweise den olympischen Rekord, der dann direkt vor dir geworfen wurde. War das was, was du für dich schon auch im Wettkampf noch gemerkt hast und versucht hast, dann irgendwie ein Stück weit auch gegenzusteuern, oder war es wirklich was, was dir dann erst so rückblickend aufgefallen ist?
Ja, das habe ich. Das war einer meiner ja Hauptmental-Trainingsaufgaben auch vor Olympia, dass ich das schaffe da, weil ich wusste, dass ich dazu neige, zu motiviert zu sein, und habe das meiner Meinung nach auch wirklich gut geschafft und habe mich wirklich gar nicht mehr selbst viel gepusht, was ich sonst mache bei Diamond League, bei Wettkämpfen, die eigentlich jetzt nicht ganz so relevant sind, wo es natürlich dann auch um ein bisschen Prestige und natürlich auch Geld geht und da ist es nochmal was anderes. Aber wirklich bei den großen Wettkämpfen, wo es um Ruhm und Ehre geht, wo natürlich der Druck auch nochmal was ganz anderes und auch eine ganz andere intrinsische Motivation und auch von außen natürlich viel mehr kommt und auch mit reinspielt. Da muss man sich wirklich so ein bisschen zügeln und muss eher in die andere Richtung arbeiten, als sich selbst irgendwie zu pushen. Und das ist mir wirklich gut gelungen eigentlich. Und trotzdem habe ich dann auch während dem Wettkampf gemerkt, okay, es ist gerade einfach ein bisschen zu viel und habe dann auch mal mich hingesetzt. Normalerweise tigere ich dann immer zwischen den Würfen rum und mache mich irgendwie warm und bin so voll irgendwie im Modus drin. Aber da habe ich dann auch so ein bisschen versucht, einfach atmen, so ein bisschen Augen zu und einfach ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber das war dann so ein bisschen einfach der Kontrast so groß. Auf der einen Seite wollte man zu viel oder will man einfach das, was man drauf hat, auch zeigen und noch mehr. Aber auf der anderen Seite will man auch irgendwie entspannt sein und dann war der Kontrast einfach zu groß, denke ich, und dann konnte man nicht mehr auf die rote Linie oder was auch immer, auf den perfekten Mittelweg.
Frage, die mir gerade dabei in den Kopf kam, ist natürlich ein Stück weit hypothetisch. Aber glaubst du, es wäre in Paris für dich einfacher gewesen, wenn die Spiele in Tokio nicht vor fast leerem Stadion stattgefunden hätten und du von da quasi schon gewusst hättest, wie die Atmosphäre in einem Olympiafinale ist?
Naja, an sich kenne ich die Situation ja schon, aber ich denke, auch wenn in Tokio Zuschauer zugelassen worden wären, wäre das nicht dieselbe Stimmung gewesen wie jetzt in Paris. Ich meine, ich kenne die Stimmung auch aus Rio, Olympia 2016 war ich ja auch dabei. Und bei vielen Wettkämpfen, wo auch schon das Stadion voll war und eine extreme Lautstärke geherrscht hat. Und die Situation an sich kenne ich, aber es war dann, wenn man mit allen Faktoren zusammen, war es halt noch mal mehr als sonst so, als wie man es kennt und dann alles zusammen. Das hat es dann im Prinzip ausgemacht. Aber ja, an sich war das jetzt nichts Neues, so ich kenne das. Ich war schon öfter in vollen Stadien, aber das war halt noch mal eine Nummer krasser, ja.
Du hast vorhin angesprochen, die Phase nach Olympia, natürlich ein Stück weit so ein kleines Loch, in das du gefallen bist, aber nicht so groß, wie das vielleicht in der Vergangenheit schon mal war, auch vielleicht nach irgendwie der EM oder dem EM-Sieg dann nochmal 2022. Wie gehst du nach so Olympischen Spielen dann mit dem Ergebnis um, vor allem wenn das Ergebnis vielleicht auch nicht dem entspricht, was du dir gewünscht hast?
Ja, im ersten Moment ärgert man sich natürlich. Ich finde das auch völlig okay und das sollte man auch. wenn das nicht so geklappt hat, wie man es gerne gehabt hätte. Aber ich war jetzt nicht unzufrieden. Die Medaille schon so ein Traum und man hätte sie auch gerne gehabt, aber es war jetzt kein Weltuntergang. Das ist wirklich eine mentale Stärke von mir, egal was ich für einen Rückschlag habe oder egal was scheiße läuft. Ich versuche halt immer so nach vorne zu schauen und es kommen neue Meisterschaften, es kommen neue Möglichkeiten und ich sehe das immer eher als Motivation. Natürlich ist man dann erstmal abgeschlagen und das ist natürlich erstmal eine blöde Situation, aber dann gebe ich mir einfach 2-3 Wochen Pause und mache einfach das, was mir Spaß macht oder mache einfach gar nichts und dann kommt die Motivation auch wieder und dann vom Mindset her bin ich dann relativ schnell so wieder eingestellt, dass ich eher da eine Motivation draus ziehe und einfach wieder Bock habe und einfach halt noch besser werden will. So.
Ich habe in der Vorbereitung natürlich in den letzten Tagen auch so mal ein bisschen durch dein Instagram gescrollt und bin direkt am Anfang natürlich ganz oben hängen geblieben. Es gibt ein Video von dir, das glaube ich mittlerweile irgendwie 72 Millionen Views hat und 2.500 Kommentare. Dann habe ich mal so ein bisschen durch die Kommentare gescrollt und echt viele davon sind ja tatsächlich einfach so Kommentare aus Indien oder Pakistan, die dann so ein bisschen quasi das kommentieren nach dem Motto, ja, egal wie viel du hier trainierst, es reicht trotzdem nichts zur Medaille und dann natürlich so ein bisschen der positive Push für die jeweiligen Athleten der Nation. Nimmst du sowas aktiv war, beschäftigst du dich damit oder ignorierst du das mittlerweile einfach sowas?
Sowas lasse ich überhaupt nicht an mich ran, das macht mir überhaupt nichts. Ich sehe das und ich finde es einfach lustig so. Also mir ist es, jeder kann deren Nation oder auch deren Sportler supporten, wie sie wollen. Und auch wenn jemand anderes eine Medaille gewinnt, genauso wie die das machen, gönne ich der Person dann auch. Also das ist dieser Konkurrenzgedanke ist natürlich schon gewissermaßen da, aber er spielt für mich keine große Rolle. Ich stehe da auf dem Feld und ich habe früher Handball gespielt, da war das noch was anderes. Da ging es Mann gegen Mann, Mannschaft gegen Mannschaft und da ist natürlich eine andere Rivalität und auch so ein bisschen das noch mehr vorhanden. Aber mittlerweile, ich bin trotzdem auch eher ein Teamplayer. Ich gönne meinen Gegnern eine gute Leistung und bin natürlich auch froh, wenn das die anderen genauso machen. Und deswegen ist es mir eigentlich relativ wurscht, was da für Kommentare sind. Ich lese das natürlich, aber ich bewerte das jetzt nicht groß.
Das heißt, du nimmst dann einfach dankend das Engagement mit für die Plattform.
Natürlich, ich super. Und mehr kommentieren ist auch besser für mich. Ist immer ganz lustig mit den KTG-Videos. Das kommt ja immer ganz gut an. Das ist gefühlt jedes Mal, wenn man das postet, geht das eigentlich viral. Deswegen müsste ich es eigentlich jede Woche posten. Aber ich weiß nicht, ob das auf Dauer funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall ganz lustig und hat natürlich einen ganz guten Push gegeben. Ja.
Kurzer Reminder für den Sponsor der heutigen Folge, MyNect Sports. Im Sport reden wir oft über Technik, Taktik und Athletik. Aber wie oft über das, was im Wettkampf wirklich den Unterschied macht? Deine mentale Stärke und Gesundheit. Fühlst du dich manchmal unter Druck oder innerlich blockiert von Zweifeln? Dann stell dir vor, wie es wäre, mit Selbstvertrauen, mit Sicherheit, mit Leichtigkeit und Gelassenheit abzuliefern. Egal, wie groß der Druck ist. Mit der MyNect Sports Membership trainierst du genau das. Deine mentale Stärke und Gesundheit. Mit nur 20 Minuten am Tag bekommst du unter anderem Zugang zu über 100 angeleiteten Trainingsübungen, regelmäßig neuen Trainingsprogrammen, Live-Q&As und einem persönlichen Support vom ganzen Trainerteam. Starte jetzt für nur 49 Euro im Monat, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf mindact-sports.io und finde heraus, was wirklich in dir steckt. Weiter geht's mit dem Podcast.
Wie viele von diesen Einheiten machst du in der Woche oder besser gesagt, vielleicht wenn du es kannst du sagen, so in der Vorbereitung auf eine neue Saison, wie oft schießt so, so diesen nee, ja, virtuellen Speer ist es nicht, aber so diese Speerattrappe, ist das richtige Wort? Diese Speerattrappe da gegen die Wand.
Du meinst jetzt bei dem Gret in dem KTG, ne?
Ja.
Naja, das sind zweimal die Woche circa 50 Würfe. Ich bin jetzt auch mit der Belastung ein bisschen höher gegangen. Also bei den meisten Videos werfe ich dann den Schlitten, werfe ich ohne Gewicht. Ohne zusätzliches Gewicht, das Ding ist natürlich auch nicht leicht, aber mittlerweile jetzt im Laufe der Vorbereitung erhöhe ich dann auch das Gewicht. Jetzt bin ich gerade bei 3,25 Kilo Zusatzlast, die dann da drauf kommt. Wird dann natürlich deutlich schwieriger. Da mache ich dann auch nicht mehr ganz so viele Würfe, beziehungsweise gehe dann auch mit der Belastung nicht ganz hoch. Also da reiße ich dann nicht ganz so doll dran, weil dann fliegt wirklich am Ende die Schulter weg. Das sind ja viele, was dann auch in den Kommentaren stehen, die das dann prognostizieren, dass RIP Shoulder Cuff, Rotator Cuff. Wird nicht passieren. Ich habe so viel für meine Schulter getan, dass die das aushalten kann. Deswegen habe ich da eigentlich keine Angst vor, dass da was passiert. Aber so ein bisschen von der Belastungssteuerung muss man natürlich schon schauen, weil das schon auch sehr belastend ist. Aber es ist ein super Trainingsgerät. Es macht Spaß. Und ist auch schön, wenn man dann auch bei der Geschwindigkeit dann sieht, wird er dann angezeigt. War ich am Anfang jetzt noch bei Anfang 9 Meter die Sekunde. Mittlerweile bin ich bei 10,6 Meter die Sekunde. Das ist jetzt gerade erst letzte Woche neuer Rekord, habe ich da gemacht, aber dann halt ohne Zusatzlast. Aber ist dann natürlich auch, hat man da auch ein Ziel und macht Spaß, da besser zu werden. Ist dann, jetzt gerade bin ich auf Road to 11 Meter die Sekunde. Und
okay. Ja. Du bist ja jetzt durchaus schon ein paar Jahre auf jeden Fall auch in der Weltspitze. Du hast es gesagt, du bist ein paar Mal Vierter geworden, du hast 2022 die EM gewonnen. Rückblickend gesehen, was würdest du sagen, war schwerer, in die Weltspitze zu kommen oder da zu bleiben?
Schwierige Frage, gar noch nie so drüber nachgedacht. Für mich war beides nicht schwer. Also, naja, schwer ist es auf jeden Fall, aber ich hab's doch jedes Mal geschafft, egal welche Verletzung ich hatte, egal was so passiert ist in den Jahren oder ob ich einen Standortwechsel hatte oder ob ich einen Trainerwechsel hatte oder eine Technikumstellung oder auch, ich hatte auch einige größere Verletzungen, die auch mir teilweise immer noch Probleme bereiten und die ich kompensieren muss. All das habe ich irgendwie wirklich gut weggesteckt und da bin ich auch sehr stolz drauf, so dass ich das jetzt seit so langer Zeit, ich meine, ich habe zwar erst mit 16 Jahren angefangen, aber bin dann auch relativ schnell in die Weltspitze gekommen, in der Jugend auch schon und konnte da ziemlich zügig drauf weiter aufbauen und bin dann auch irgendwann in die Weltspitze gekommen. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich das jetzt so lange geschafft habe und mich auch immer wieder zurückgekämpft habe und da immer weiter drauf aufgebaut habe und immer wieder zurückgekommen bin und es dann auch immer wieder in die Top-Weltspitze eigentlich zu kommen. Ja.
Diese mentale Stärke, von der du jetzt ein paar Mal schon gesprochen hast, die dir verschiedensten Sachen hilft und geholfen hat, relativ easy umzugehen oder gut umzugehen, war das was, wo du für dich auch aktiv wirklich dran gearbeitet hast oder immer noch dran arbeitest oder was sich ein Stück weit quasi auch mit der Erfahrung entwickelt hat?
Das war schon immer so ein bisschen in mir drin, würde ich sagen. Das hat sich aber natürlich auch mit der Zeit so ein bisschen entwickelt und durch die Erfahrung natürlich auch verstärkt. Aber ich habe da auch dran gearbeitet, würde ich sagen. Also jetzt nicht viel professionell dran gearbeitet, würde ich sagen, aber auch teilweise habe ich mir natürlich, war ich da offen für und finde das auch extrem wichtig. Habe das dann natürlich auch teilweise in Anspruch genommen. Aber es war auf jeden Fall schon viel auch da. Und wie gesagt, kann ich mich glücklich schätzen, dass ich da schon immer wirklich gut eingestellt war eigentlich.
Alright. Jetzt schaut man natürlich irgendwie vielleicht von außen so drauf, vorhin dein Instagram kurz erwähnt, und dann sieht man irgendwie natürlich all die Trainingseinheiten, all die Momente, durch die du dich durchpushst, all die vielleicht irgendwie neuen Personal Bests, die du an diversen Geräten oder so, an anderen Übungen aufstellst für dich. Vorhin hast du aber auch gesagt, natürlich, so wie bei jedem logischerweise, gibt es dann auch mal Phasen, wo es einfach nicht so gut läuft. Wie gehst du mittlerweile damit um?
Wenn es nicht so gut läuft?
Ja.
Mehr machen. Mehr trainieren, damit es wieder gut läuft. Mehr Körperpflege machen, mehr trainieren und irgendwann wird es wieder besser. Dann ist normal, dass es mal nicht so gut läuft. Und dann macht man einfach, gibt man sich ein bisschen mehr Mühe und arbeitet mehr und dann läuft's besser und dann fühlst du dich besser und dann wird's auch einfacher.
Tage, an denen du aufstehst und keinen Bock hast aufs Training?
Ja, das passiert oft, klar. Das Ding ist halt auch, bei mir, ich habe halt nicht den krassesten Zeitplan eigentlich. Also ich habe jetzt keine extrem feste Trainingsplanung. Ich habe schon auch vor vielen Jahren gelernt oder auch lernen müssen, auch selbst so ein bisschen Training zu steuern und habe dafür ein sehr gutes Gefühl meiner Meinung nach entwickelt und gestalte mir mein Training auch teilweise selbst. Also es ist so eine Mischung aus schon gesteuertem Trainingsplan über meinen Trainer Burkhard Lox und auch in Potsdam, wo ich dann Montag, Mittwoch, Freitag meine 3-4 Stunden Training absolviere. Aber so die Tage dazwischen gestalte ich eigentlich größtenteils selbst. Und auch die Vormittage dann vor den Trainingseinheiten in Potsdam sind halt dann meistens Körperpflegeeinheiten, sage ich mal, wo ich dann irgendwie Fahrrad fahre, wo ich Faszienrollen mache, Yoga, Stabi-Programm und all das, was man so machen kann, um irgendwie den Körper stabil und fit zu halten und auch aufs Training vorzubereiten, so eine Aktivierung zu machen. Das mache ich sehr viel. Und dann so dieses Athletik drumherum und Laufsprungtraining, das mache ich und dann auch zurzeit viel, viel selbst. Genau, und dann die Trainingseinheiten in Potsdam, wo wir unser Training absolvieren, aber da mache ich dann auch immer noch zusätzlich relativ viel Vor- und Nachbereitung von den Trainingseinheiten. Genau, aber das brauche ich auch mittlerweile. Und ich denke, dass das auch ein wichtiger Faktor für mich ist, wieso ich mittlerweile auch so stabil bin, auch stabil Leistung abrufen kann über die Jahre und jetzt keine größeren Verletzungen auch mehr hatte in den letzten Jahren.
Zwei Fragen dazu, vielleicht um ganz kurz nochmal auf die eine Aussage von dir auszugehen, dass es durchaus viele Tage gibt, wo du vielleicht keinen Bock aufs Training hast. Ist es mittlerweile ja einfach so automatisiert, dass du dann eben trotzdem gehst oder gibt es irgendwas, was du für dich entdeckt hast, was dir hilft, dann trotzdem die Energie vielleicht ein Stück weit zu shiften an so einem Tag?
Naja, ich bin mittlerweile aber auch ein Fan. Ich meine, ich bin ja schon ein erfahrener Athlet, ich mache das schon lange und ich habe auch eine sehr gute Grundlage von den letzten Jahren Training. Ich bin jetzt kein junger Hüpfer, der jetzt noch extrem viel machen muss, um an dem Punkt zu sein, wo ich jetzt bin. Und ich denke mir dann öfters, wenn ich einen Tag richtig gut trainiert habe und da alles gegeben habe, dann ist es auch mal okay, einen Tag Pause zu machen. Also ich bin da gar nicht so, ey, ich bin da eigentlich relativ locker. Krieg da jetzt keine Panik, wenn ich mal, ich war jetzt auch eine Woche im Urlaub in Lappland mit meiner Verlobten. Und da ist es dann auch mal nicht schlimm, eine Pause zu machen. In der Pause wird man stark, vor allem wenn man eine harte Trainingsphase hinter sich hat. Dann gebe ich den Sehnen auch die Zeit, sich anzupassen und dann kann man wieder eine Stufe drauflegen. Deswegen, auch wenn man jetzt mal irgendwie die Pause brauche, muss das nicht unbedingt verkehrt sein.
Glaubst du, dass das generell einfach auch so ein, ja, ich sag mal, Erfolgsrezept ein Stück weit ist, einfach nicht immer nur sozusagen starr nach Trainingsplan zu trainieren, der halt vielleicht bestimmte Parameter hat, die natürlich auf auch vielen Erkenntnissen und Erfahrungen beruhen, aber trotzdem auf der anderen Seite wirklich auch diese Konsequenz zu haben, sagen, okay, wenn mein Körper mir gerade andere Signale sendet, dann hat das die höchste Priorität in dem Moment?
Absolut. Also ich finde, die Mischung macht es dann im Endeffekt. Für mich war das schon immer so, ich habe sehr gerne und sehr viel einfach nach Gefühl trainiert. Es kommt halt auch immer auf den Athleten an. Also für einen anderen Athleten ist meine Vorgehensweise wahrscheinlich absolut nichts. Für wenige ist das vielleicht genau das Richtige, einfach diese freie Gestaltung und dieses von Tag zu Tag schauen, okay, was macht heute für mich Sinn eigentlich zu machen und in den Körper viel reinzuhören und einfach immer wieder neu nachzudenken, okay, was macht gerade Sinn eigentlich? Was will ich trainieren und worauf muss ich achten? Und ich denke, das ist schon so ein bisschen mein Erfolgsrezept. Hat ja die letzten Jahre gut funktioniert. Aber mittlerweile bin ich dann doch ein bisschen auch wieder mehr zu einer richtigen Trainingsplanung hingegangen. Bin dann mittlerweile bei einer guten Mischung auf jeden Fall angekommen. Und ich denke, das ist dann auch die für mich das Beste. Ich habe trotzdem so ein bisschen meine Freiheiten und kann, wie ich auch eben gesagt habe, also überlegen, was macht Sinn für mich, wo will ich noch den Fokus drauf legen, was kann ich noch machen, um noch besser zu werden. Aber dann trotzdem wieder diese Basics einfach, die absolviert werden müssen und einfach die Grundlagen einfach gezielt und planmäßig aufzubauen.
Du hast, ich habe gerade nochmal gecheckt, damit ich nichts Falsches sage, mittlerweile bei Instagram 106.000 Leute, die dir folgen. Wie viel Zeit in diesem ganzen Trainingsprozess nimmt dieses Social-Media-Game bei dir ein?
Du meinst, wie viel Zeit ich dafür verbringe, um den Inhalt zu machen, also den Content zu kriegen?
Alles so zu pflegen, aufzunehmen, zu schneiden, alles, was dazugehört.
Nein, mit der Zeit wird man dann natürlich auch besser drin und weiß sich da zu helfen. Ich habe da auch teilweise dann versucht, das nochmal ein bisschen professioneller anzugehen, weil über 100.000 Follower ist ja nicht wenig und da kann man auch was draus machen oder man sollte auch was draus machen, wenn man die Möglichkeit hat. Mir macht das Spaß und ich zeige gerne den Leuten einfach so ein bisschen, was ich so mache und was ich so Neues gelernt habe oder so, und dann lässt man die Leute dran teilhaben und es ist eigentlich immer ganz schön, so ein bisschen diesen Miteinander mit der Community einfach zu erfahren, was interessiert die Leute oder was, wie kann man auch so ein bisschen den Leuten helfen oder auch zeigen, was denen weiterhelfen würde, sei es im Speerwurf oder sei es Schulter-Mobility oder was auch immer, wo man einfach dann auch so ein bisschen Input geben kann und auch so ein bisschen Erfahrung teilen kann. Das ist auch was mir auch so ein bisschen am Herzen liegt, deswegen bin ich mittlerweile auch Athletensprecher im DLV geworden, einfach das, was ich so in meiner Karriere gelernt habe, auch so ein bisschen weiterzugeben und einfach für Athleten auch da zu sein, auch für die Jüngeren. Genau, und das ist mir eigentlich ganz wichtig und deswegen macht es auch Spaß und es nimmt natürlich schon Zeit in Anspruch, aber ich habe das auch teilweise versucht zu professionalisieren, habe da aber auch mal mit einem Cutter zusammengearbeitet oder auch mit einem Videografen, um ein bisschen mehr Quality-Content zu machen, anstatt meinem Trainer nur mal das Handy in die Hand zu halten. Funktioniert auch gut und reicht auch eigentlich, aber habe das natürlich auch alles mal ausprobiert und wie gesagt, mit der Zeit wurde man da besser und geht das auch leichter von der Hand und nimmt gar nicht mehr so viel Zeit in Anspruch. Außer man macht jetzt, wie heute habe ich ein Q&A gemacht und dann sucht man dann sich schon so ein bisschen die Bilder und Videos zusammen und das ist dann ein bisschen mehr Arbeit. Aber die Zeit ist ja auch teilweise da und dann nutze ich das auch gerne dafür.
Diese Rolle, die du beim DLV gerade angesprochen hast, was ist so, wenn du es runterbrechen kannst. Ich meine, es gibt natürlich ganz, ganz viele Aspekte. Was würdest du sagen, ist so die Kernmessage, die du gern so auch an die jüngere Generation weitergeben wirst?
Die Kernmessage an die jüngeren Athleten. Das ist schwierig. Das ist schwierig, da so einen Satz zu finden. Da müsste ich länger drüber nachdenken. Habe ich noch nie so in der Richtung drüber nachgedacht. Aber es ist eigentlich ganz interessant, dass du das auch sagst mit der Kernmessage an jüngere Athleten. Ich will und werde mir da auch mehr Gedanken drüber machen, weil ich eine Idee von mir war, so ein Mentoring-Programm aufzubauen, sodass die älteren Athleten, so ein bisschen jüngere Athleten, dass jeder professionelle Athlet, der ein bisschen älter ist, Top-Athlet, da dann ein, zwei oder auch mehr jüngere, talentierte Leute an die Hand kriegt und dann einfach so ein bisschen Erfahrung teilt. Weil es sind ja so viele Themen, die junge Athleten ja über die Schule nicht gelernt haben oder ich auch nicht gelernt habe. Und ich wäre sehr froh gewesen, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir so ein bisschen den Weg auch gezeigt hätte oder auch die Möglichkeiten, die man hat. Und das muss man alles selbst lernen, aber ich glaube, es wäre für viele junge Athleten, deswegen kann ich jetzt auf Anhieb gar nichts weitergeben, weil es ist so viel, was man weitergeben kann und das geht in so viele Richtungen, sei es mit Social Media, sei es mit mentalem, wie gehe ich mit Druck um, sei es mit Versicherungen, Steuern, das Ganze drumherum, das ist ja so ein Riesending, womit man sich auch befasst und da würde ich fand ich eigentlich eine gute Idee, sowas in die Richtung mal umzusetzen.
Spannende Idee, sehr cool. Wen hättest du damals in jüngeren Jahren gerne als Mentor gehabt?
Wen hätte ich gerne als Mentor gehabt? Boah, schwierig. Nein, eigentlich kann ich mich glücklich schätzen. Ich hatte mit meinem alten Trainer auch früher Stefan Kallenberg, hatte ich einen sehr erfahrenen Trainer, der auch mehr als nur ein Trainer für mich war auch eine Art Mentor. Und der hat mir schon sehr viel beigebracht und gelehrt, auch über das Training hinaus. Und da war ich auch sehr dankbar, den zu haben. Und deswegen habe ich das schon so ein bisschen auch erfahren und deswegen glaube ich, wäre das auch wichtig für andere Athleten, die es vielleicht nicht haben.
Alright. Sehr cool, Julian. Ich habe noch eine letzte Frage für dich und die kommt hier im Podcast nicht von mir, sondern immer vom vorherigen Podcast-Gast. Das heißt, kein Einfluss darauf. Cool. Die heutige Frage für dich. Wie wichtig ist der Kopf in deiner Sportart und warum?
Wie wichtig ist der Kopf? Der Kopf ist im Speerwerfen sehr wichtig, aber noch wichtiger ist, dass du den Kopf ausschalten kannst. wenn ich mal so überlege, klar, du musst irgendwie schon bei der Sache sein, für mich ist es, glaube ich, am wichtigsten, auch den Kopf ausschalten zu können. Wenn du zu viel nachdenkst, wenn du da stehst, zu viel nachdenkst, dann kannst du es schon vergessen. Du musst perfekt eingestellt sein, das muss körperlich alles stimmen, die Technik muss stimmen und dann musst du den Kopf ausschalten. Ein Automatismus muss ablaufen, das muss alles muss theoretisch von selbst passieren. Wenn du zu viel nachdenkst, wird das nicht funktionieren. Vor allem kein normaler Mensch läuft mit einem halben Sprint da an und bremst das innerhalb von einer Millisekunde ab und schleudert da einen langen Speer weg. Also da musst du gewissermaßen auch nicht so viel drüber nachdenken, weil sonst gehst du da nicht so rein, wie du es machen musst.
Ja, spannende Perspektive. Aber wie du schon gesagt hast, natürlich, letztendlich sind es halt alles automatisierte Prozesse und je mehr du dich da natürlich im Kopf verlierst, desto weniger hat der Automatismus natürlich Raum, um einfach zu übernehmen.
Ja, genau.
Sehr cool. Alright, Julian, dann danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für die Insights, für die Offenheit. Und dann wünsche ich dir natürlich auf jeden Fall alles, alles Gute erstmal für 2025. Und danke, dass du da warst.
Vielen Dank, hat mich gefreut. Danke dir.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier im Podcast abonnierst und eine Bewertung da lässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.